Hallo und herzlich willkommen zu unserer Serie Zeitenwende, die Ära der Rebellion. Heute mit dem besonderen Thema eine vergessene Warnung. Also es gibt tatsächlich eine Warnung in der Bibel, die uns gegeben worden ist, die über die Jahrhunderte in Vergessenheit geraten ist. Und heute wollen wir sie uns nochmal angucken. Und während wir dieser Warnung nachgehen und das genau angucken, wollen wir noch eine andere Frage gleichzeitig mitbeantworten, nämlich die Frage, ob man der Bibel eigentlich vertrauen kann. Denn es gibt so viele Menschen auf der Welt, die sagen, sie sind Christen, aber welche Sicherheit haben diese Menschen, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist? Ich meine, die Bibel könnte ja auch ein Buch sein, einfach von Menschen geschrieben, von sehr schlauen Menschen vielleicht erdacht, aufgeschrieben, aber keine göttliche Autorität. Nun, wie können wir herausfinden, ob die Bibel wirklich Gottes Wort ist? Das wollen wir uns heute auch angucken, indem wir in unserem Fall uns die Prophetie ansehen. Es gibt sicherlich verschiedene Möglichkeiten herauszufinden, ob die Bibel menschlichen Ursprungs oder göttlichen Ursprungs ist. Was wir heute machen wollen, wir studieren die Prophetie. Also wir gucken uns etwas an, was die Bibel schon vorhergesagt hat, und wir schauen von unserer heutigen Zeit, von unserer heutigen Perspektive, ob das auch eingetreten ist, was die Bibel prophezeit hat. Denn dann können wir ziemlich sicher sagen, das waren keine Menschen, die das einfach aus menschlicher Weisheit aufgeschrieben haben, sondern es muss göttlichen Ursprungs sein, wenn die Dinge, die vorhergesagt sind, auch wirklich eingetreten sind. Und dazu wollen wir anfangen gleich im alten Babylon. Wir wollen uns also mal die alte Stadt Babylon betrachten, die wir hier sehen. Also zumindest die Reste davon, die Reste von Babylon. Babylon, das sind heute Ruinen. Und wenn wir da in die Vergangenheit gehen, damals so ungefähr 600 Jahre vor Christus, da war Babylon ein großes Weltreich, nämlich das Weltreich im heutigen Irak. Und Babylon hat damals die ganze bekannte Welt sozusagen, also zwischen Ägypten, der Türkei und auch Israel, beherrscht. Das war damals die größte Weltmacht. Und so um 600 vor Christus etwa, da war Nebukadnezar der Großkönig von Babylon. Und unter ihm ist damals auch Israel besiegt worden und das Volk von Israel wurde versklavt und sie wurden in die Gefangenschaft nach Babylon geführt. Hier soll unsere Reise heute beginnen und in diesem alten Babylon, ungefähr 600 vor Christus, da wollen wir anfangen und wollen dann mal schauen, was prophezeit worden ist über die Zukunft in der damaligen Zeit schon. Bevor wir die Bibeltexte lesen, wollen wir gemeinsam mit einem Gebet beginnen. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar dafür, dass wir gemeinsam wieder studieren dürfen, dass wir deine Schrift lesen können. Und wir möchten dich bitten und dich einladen, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist anwesend bist und dass du unser Lehrer bist und uns durch dein Wort führst. Wir danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen. Nun schauen wir uns mal unseren ersten Text an. Dazu gehen wir in das Buch Daniel, ins 7. Kapitel und lesen mal den ersten Vers. Da heißt es, im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Er schrieb den Traum sogleich auf und dies ist der vollständige Bericht. Und was wir jetzt hier gleich sehen, ist, dass Daniel hatte einen Traum und das, was Daniel geträumt hat, das gucken wir uns gleich einmal an. Also wir sind hier im ersten Jahr des Königs Belsazars, das muss ungefähr 542 vor Christus sein. Da fängt Daniel jetzt an, einen Traum aufzuschreiben. Wir wollen mal gucken, was er geträumt hat und was dieser Traum uns über die Zukunft verrät. Daniel 7, Vers 2 und 3. Daniel begann und sprach, ich sah bei Nacht in meinem Gesicht. Und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden vom anderen. Nun, was Daniel jetzt sah, war das Meer, Winde wehten über dieses Meer und vier Tiere kamen hervor. Alle Tiere sahen unterschiedlich aus, also jedes war verschieden vom anderen. Was wir jetzt machen wollen, wir wollen mal schauen, was hat Daniel da eigentlich gesehen? Also hier ist ein prophetisches Bild. Also er sieht das Meer mit Winden und Tiere, die daraus hervorkommen. Und um das aufzulösen, was er da gesehen hat, müssen wir die Bibel fragen, was meinen diese Symboliken? Was meint das Meer? Was ist der Wind? Was sind diese Tiere? Und wenn die Bibel uns das irgendwo aufschlüsselt, dann können wir das hier einsetzen und haben dann eine Idee von dem, was Daniel uns gleich beschreiben wird. Also suchen wir mal zuerst das Meer. Wo wird das Meer beschrieben? Die großen Wasser. Nun, wir finden zum Beispiel hier in Jesaja 17 einen Hinweis über das Meer. In Jesaja 17, Vers 12 und 13 heißt es, Wehe ein Toben vieler Völker, die toben wie das Meer, und ein Rauschen von Völkern, die wie mächtige Wasser rauschen. Die Völker rauschen gleich den großen Wassern. Also, wenn wir in Jesaja hineinschauen, in diesem Bericht, da sehen wir, dass es doch so aussieht, als wenn Völker und Wassermassen, die Meere, hier gleichgesetzt werden. Also, dass die großen Wasser ein Symbol sind für die Völkermassen oder, wie wir auch im Deutschen sagen, für das Völkermeer. Also, Daniel sah das Meer. Und es könnte das Völkermeer gewesen sein, das er da sieht, denn so sagt es die Bibel. Jetzt war es so, dass Daniel hier Wind sieht. Also über dieses Meer ging ein Wind. Und nachdem er diesen Wind sah, kamen diese Tiere aus dem Meer. Wir schauen uns mal an, was der Wind bedeuten kann. Dazu suchen wir uns wieder eine Bibelstelle, die den Wind beschreibt. Und wir gehen gemeinsam ins Buch Jeremia. Hier heißt es in Jeremia 49, so spricht der Herr der Herrscharen. Ich will über Elam die vier Winde kommen lassen von den vier Himmelsgegenden und sie nach all diesen Windrichtungen zerstreuen, sodass es kein Volk geben wird, wohin nicht elamitische Flüchtlinge kommen. Und ich will den Elamitern Schrecken einjagen vor ihren Feinden und vor denen, die ihnen nach dem Leben trachten. Und werde Unheil über sie bringen, die Glut meines Zorns, spricht der Herr, und ich werde das Schwert hinter ihnen herschicken, bis ich sie aufgerieben habe. Nun, Gott spricht hier über die Elamiter und er sagt, ich werde Winde kommen lassen. Und was wird er kommen lassen? Er wird das Schwert hinter ihnen herschicken. Also es wird Krieg geben und die Elamiter werden fliehen aus ihrer Heimat und werden sich zerstreuen. Als Gott sagt, die Winde kommen, spricht er hier von Kriegen, von Kämpfen, von Auseinandersetzungen. Und wenn wir das einsetzen in unsere Geschichte von Daniel in seinen Traum, dann merken wir, es war das Völkermeer und das Völkermeer war in Unruhe, in kriegerischen Unruhen und dann kamen die Tiere hervor. Nun, wenn wir jetzt noch herausfinden, was die Tiere sind, dann haben wir die Idee von dem, was Daniel uns in diesem Traum sagen wird. Wir schauen uns also mal an, was die Tiere meinen, und das ist nicht schwer für uns zu verstehen. Nun, diese Tiere finden wir in Daniel 7, Vers 17, dort werden sie erklärt. Also im gleichen Buch, in dem wir den Traum sehen von Daniel und im gleichen Kapitel. Wir lesen also Daniel 7, Vers 17 und dort heißt es, jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier Könige sich aus der Erde erheben werden. Also jetzt haben wir so ein Bild. Daniel stand also am Meer, er sah das Meer, es gingen Winde darüber und dann kamen vier Tiere hervor, jedes anders als das vorherige. Das heißt, Daniel sah das Völkermeer. Das Völkermeer war unter Kriegen, unter Kämpfen. Und empor kamen vier Könige oder Königreiche. Und jetzt ist es für uns nur noch daran herauszufinden, welche Königreiche werden hier beschrieben, welche Könige kommen denn da hervor. Und dazu lesen wir mal den Bericht. Daniel 7, Vers 4. Hier heißt es, das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt wurde und wie ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. Nun, das erste Tier, das hier beschrieben wird, das ist ein Tier, das wir schon gesehen haben, also ein Löwen. Aber dieser Löwe hat eine Besonderheit, denn der Löwe hat Adlerflügel. Also wir sehen hier eine Kombination aus zwei Tieren, die wir kennen, nämlich den Löwen und den Adler. Jetzt müssen wir also wieder die Bibel befragen, was kann das meinen? Wofür steht dieser Löwe und warum hat der Löwe eigentlich Adlerflügel? Also suchen wir uns wieder einen Text in der Bibel, der uns beschreibt, wer der Löwe ist. Und dazu gehen wir jetzt mal in Jeremia 4, Vers 6 und 7. Richtet ein Banner auf nach Zion hin, flieht und steht nicht still, denn ich bringe Unheil von Norden her und eine große Zerstörung. Der Löwe ist aus seinem Dickicht hervorgekommen, und der Verderber der Völker ist aufgebrochen. Er ist ausgegangen von seinem Ort, um dein Land zur Wüste zu machen, damit deine Städte zerstört werden und niemand mehr darin wohnt. Und Jeremia gibt uns hier eine Warnung. Und er sagt damals zu dem Volk Israel, Vorsicht, seid auf der Hut, der Löwe ist aufgebrochen und er wird zu euch kommen und er wird euer Land verwüsten. Nun, wenn man das liest, wenn man das damals gehört hätte, vielleicht als Israelit, man müsste sagen, Moment mal, wo ist das Problem? Ein Löwe kommt nach Israel. Dafür brauchen wir nicht mal unsere Armee bemühen, da schicken wir einfach einen Jäger. Aber Jeremia meint natürlich etwas anderes. Er sagt, der Löwe kommt von Norden her und wird das Land verwüsten. Wovon spricht Jeremia hier? Wer kommt da von Norden und wird das Land verwüsten, der hier als Löwe bezeichnet wird? Und dafür schauen wir ein bisschen weiter ins Buch Jeremia, nämlich in Jeremia 25, Vers 9. Hier heißt es, siehe, so sende ich nach allen Geschlechtern des Nordens und hole sie herbei und sende zu meinem Knecht Nebukadnezar, dem König von Babel, und lasse sie kommen über dieses Land und über seine Bewohner und über alle diese Völker ringsum. Und ich will sie dem Bann preisgeben und sie zum Entsetzen und zum Gespött und zu ewigen Trümmerhaufen machen. Nun hier heißt es, dass der König Nebukadnezar von Norden kommt, um das Land zu verwüsten. Also, wenn in Jeremia 4 geschrieben steht, es ist der Löwe, der von Norden kommt, und in Jeremia 25 geschrieben steht, es ist Nebukadnezar, der von Norden kommt, um diese Verwüstung anzurichten, dann wissen wir schon, wer der Löwe ist. Der Löwe ist ein Symbol für Nebukadnezar, für den König von Babylon und für sein Volk. Nun, dieser Löwe hatte noch eine Besonderheit, denn der Löwe hatte Adlerflügel. Nun, was bedeuten diese Adlerflügel? Wofür stehen diese Adlerflügel? Das wollen wir einmal herausfinden, indem wir einen anderen Text anschauen, in dem so Adler beschrieben sind. Und so gehen wir gemeinsam in das Buch Habakuk. Habakuk 1, 6 und 8. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, ein bitterböses und ungestümes Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Schneller als Leoparden sind seine Rosse und rascher als Wölfe am Abend. Seine Reiter kommen im Galopp daher, von fern her kommen seine Reiter. Sie fliegen daher wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Nun, was hier beschrieben ist, hier werden die Chaldäer genannt. Und die Chaldäer scheinen so schnell wie Adler, sich auf ihren Fraß zu stürzen. Nun, wer sind die Chaldäer? Nun, die Chaldäer, das ist das Volk der Babylonier. Also die Chaldäer, die Chaldäer sind die Einwohner von Babylon. Das heißt, das babylonische Weltreich hier wird als Löwe bezeichnet, aber gleichzeitig mit Adlerflügeln. Also das Volk der Chaldäer, das Königreich Babylon, wird hier beschrieben, weil es sich schnell auf ihre Opfer stürzt, also ihre Feinde niedermacht wie ein Adler. Und eigentlich, man kann diese Symbole sehr leicht kombinieren mit der Bibel, aber wenn wir uns die Geschichte angucken und wenn wir uns die Ruinen angucken vom alten Babylon und der Daniel, der damals in Babylon lebte, muss Babylon in seiner Blüte erlebt haben. Und als er geträumt hatte von einem Löwen mit Adlerflügeln, muss ihm das sehr vertraut vorgekommen sein, denn das Symbol von Babylon, das Staatssymbol, war tatsächlich der Löwe mit den Adlerflügeln. Hier auf ein paar Bildern können wir es sehen. So werden sie gezeigt, in der Mitte das große Ishtar-Tor und drumherum sehen wir diese Löwen mit den Adlerflügeln, das Symbol Babylons. Hier kann man ihn noch sehr, sehr gut sehen. Ich bin einmal da gewesen. Das ist hier in Berlin im Pergamon-Museum. Und dort kann man sozusagen diese Prunkstraße, die auf das Tor hinführt, auf das große Ishtar-Tor, die kann man da sehen. Das sind noch die Originalfliesen hier, die wirklich in Babylon gewesen sind. Also die Fliesen, an denen auch der Prophet Daniel vorbeilief. Die Fliesen, die auch Nebukadnezar hat dort einsetzen lassen. Und dort ist der Löwe mit den Adlerflügeln das Symbol für die Königsherrschaft in Babylon. Daniel muss dieses Symbol gekannt haben. Damit ist es leicht für uns zu sagen, wer war das erste Tier. Das erste Tier, das hervorkam aus dem Meer, ist natürlich das Weltreich Babylon gewesen. Von 605, da begann das Neubabylonische Reich, sollte es bis 539 vor Christus gehen. Nun, Babylon wurde ja abgelöst, denn es heißt, es kam ein zweites Tier aus der Erde hervor. Und dieses zweite Tier, das wollen wir uns einmal anschauen, was danach kam. Was hat das Babylonische Reich eigentlich abgelöst? Wir lesen Daniel 7, Vers 5. Und siehe, das andere zweite Tier glich einem Bären, und es war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen. Und es wurde zu ihm so gesprochen, steh auf, friss viel Fleisch. Nun, was hier passiert ist, nach dem ersten Tier, nachdem der Löwe mit den Adlerflügeln gesehen worden ist, kommt jetzt ein zweites Tier aus dem Meer. Und dieses Tier gleicht einem Bären. Ein Bär, der auf einer Seite aufgerichtet ist und drei Rippen in seinem Maul hat. Und jetzt müssen wir uns fragen, wer ist dieses Tier eigentlich? Und wenn wir in den Geschichtsbüchern lesen, müssen wir herausfinden, wer hat eigentlich Babylon erobert? Wer hat eigentlich das babylonische Reich übernommen? Und das können wir leicht machen im Geschichtsbuch. Und wir werden herausfinden, dass es dieser hier war, nämlich Kyros der Meder. Er eroberte Babylon am 13. Oktober 539 vor Christus. Auch diese Geschichte ist in der Bibel beschrieben. Wir wollen sie uns jetzt nicht durchlesen, aber er hat damals auf eine ganz raffinierte Art und Weise das große, starke Babylon besiegt. Hier sehen wir noch das Grab. Es müsste erst nicht das Grab von Kyros, das Grab von Darius dem Ersten. Das können wir heute noch sehen im Irak. Und dort ist eine Inschrift oben angebracht. Ich bin Darius, der große König der Meder und Perser, und du, Menschenkind, vergönne mir nicht dieses Fleckchen Erde. Und bis heute steht dieses Grab dort. Nun, was wir gesehen haben, waren, dass ein Bär hervorkam. Und kann es sein, dass dieser Bär, der aus dem Völkermeer kommt, tatsächlich das Symbol für die Meder und Perser ist? Nun, ein altes Relief zeigt uns dieses hier. Hier werden die Meder und Perser abgebildet. Der König hier vorne ist Darius. Und dann sehen wir hier verschiedene Soldaten. Einmal mit den eckigen Kopfbedeckungen, einmal mit den runden Kopfbedeckungen. Und hier unterscheiden sich auch die beiden Volksgruppen, die beiden Volksstämme. Die mit den eckigen Kopfbedeckungen hier, das sind die Perser. Und die mit den runden sind die Meder. Und so ist tatsächlich dieser Bär auf einer Seite aufgerichtet. Eine Seite war höher als die andere. Ganz am Anfang, als das Reich übernommen wurde, waren die Meder die Starken und die Perser waren eine Minderheit. Aber schon nach kurzer Zeit wurden die Perser die Starken und die Meder wurden schwach. Und deswegen sprechen wir heute manchmal vom großen Perserreich, aber eigentlich ist es das Meder- und Perserreich. Das erklärt auch, warum der Bär auf einer Seite aufgerichtet war. Eine Seite war stärker als die andere. Nun, wir gucken uns dieses Bild dieses Bären noch einmal an. Daniel 7, Vers 5. Es heißt hier, und siehe, das andere zweite Tier glich einem Bären. Es war nur auf einer Seite aufgerichtet, das hatten wir gerade gesehen, und es hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen. Und es wurde zu ihm gesprochen, steh auf, friss viel Fleisch. Nun, warum hatte dieses Tier drei Rippen in seinem Maul? Was waren das? Und warum wurde zu ihm gesagt, friss viel Fleisch? Nun, damals, als die Meder und Perser an die Macht kamen, mussten sie Königreiche besiegen, um die nächste Weltmacht zu werden. Und es gab tatsächlich drei große Königreiche, die besiegt werden mussten. Diese Königreiche waren Lydien, Ägypten und Babylon. Hier auf dem Bild können wir es sehen. Und wahrscheinlich sind sie bekannt. Also Lydien ist in der heutigen Türkei, in der Westtürkei, das große lydische Reich war dort und den letzten König, den kennen wir als Deutsche relativ gut, denn wir haben so ein Sprichwort, jemand ist reich wie Krösus. Nun, Krösus war der letzte König der Lydier und er, also sein Reich ist gefallen tatsächlich unter dem Ansturm der Meder und Perser. Sie haben ihn damals besiegt und heute finden wir in Lydien, in diesem Reich, nur noch Ruinen von seiner großen Herrschaft. Krösus war ein sehr, sehr reicher König, aber auch er unterlag damals den Medern und Persern. Nachdem sie besiegt worden sind, wurde auch Babylon erobert im Jahre 539 vor Christus und schlussendlich auch noch Ägypten im Jahre 525 vor Christus. Und das machte die Meder und Perser nun zum größten Weltreich und sie waren die nächste Weltmacht nach Babylon. Ihr Reich war unglaublich groß. Ihr Reich dehnte sich aus von Griechenland oben im Norden bis ja, fast an die indische Grenze bis zum Indus. Und selbst Ägypten haben sie ihrem Reich mit einverleibt. Nun schauen wir mal, wie es dann weiterging. Welches Tier kam danach? Welches Reich sollte nach den Medern und Persern aufstehen? Denn wir wissen ja heute, dass das Meder- und Perserreich nicht mehr die Weltmacht ist. Nun, wie ging es weiter? Im nächsten Vers, in Daniel 7, Vers 6, lesen wir: Danach schaute ich weiter und sieh ein anderes Tier wie ein Panther. Das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken, auch vier Köpfe hatte dieses Tier und ihm wurde Herrschaft verliehen. Als nächstes sehen wir hier ein Tier, das wie ein Panther aussieht oder ein Leopard, je nach Übersetzung. Dieses Tier ist insofern besonders, dass es zum einen vier Vogelflügel trägt, aber zum anderen hat es auch vier Köpfe. Jetzt müssen wir uns fragen, welches Reich kam eigentlich nach den Meder und Persern und stimmt dieses Bild, das die Bibel hier aufmalt, also ein Leopard mit vier Köpfen und vier Vogelflügeln. Und welches Reich hat die Meder und Perser eigentlich besiegt? Es war das Reich unter dem Großkönig Alexander dem Großen. Alexander eroberte das Meder- und Perserreich im Jahre 331 vor Christus. Alexander war ein großer Kriegsmann und er hat es damals geschafft, die griechischen Könige zu vereinen. Er selber war Mazedonier und er hat die griechischen Könige unter sich vereint und ist mit einem Heer von ungefähr 30.000 Mann losgezogen, also ein Mini-Heer gegen das Riesenheer der Meder und Perser, die zu ihrer Blüte unter Darius III. Über 5,5 Millionen Mann verfügten. Also 5,5 Millionen Mann starke Armee hatten. Er hat in 9 Jahren die ganze damals bekannte Welt erobert und gilt auch heute noch als der größte Kriegsherr aller Zeiten. Nun, wir gucken uns mal die Karte an, wie sein Reich aussah und wie er gezogen ist. Also die Karte sehen wir hier. Und oben in Mazedonien, also nördlich von Griechenland, dort startete er. Er setzte dann über das Marama-Meer über, schlug seine erste Schlacht gegen die Meder und Perser und dann zog er tatsächlich durch die Türkei durch, durch Syrien, durch Israel, bis nach Ägypten runter. Und er besiegte alles auf seinem Weg, zog dann bis nach Babylon und dann Richtung Indien und nach ganz Asien. Und dort hat er nun seine Schlachten geschlagen, hat alle seine Feinde besiegt. Und irgendwann kam er zurück und starb in jungen Jahren in Babylon. Es gibt verschiedene Legenden, wie er gestorben ist, was passiert ist. Also eine der häufigst genannten Geschichten ist, dass Alexander zurückkam nach Babylon. Und in Babylon, nach seinen großen Eroberungen, hat er wirklich alles besiegt, was es zu besiegen gab. Und er dann aus Selbstherrlichkeit diesen Herkulesbecher trank. Also eine alte Sage, als Herkules von seinen Reisen damals zurückkam, hat er auch diesen Herkulesbecher getrunken, also 7 Liter Wein oder alkoholisches Getränk. Und Alexander soll wohl etwas Ähnliches gemacht haben in seinem Größenwahn, soll auch diese 7 Liter Wein getrunken haben. Als Folge davon wurde er krank, bekam Fieber und kurze Zeit später starb er. Und so ist Alexander in jungen Jahren, also er war ein junger Mann, mit 25 ist er losgezogen, mit 33 starb er. Mit 33 Jahren fand er sein Ende, dieser große Kriegsherr. Aber wer sollte das griechische Reich nun weiter regieren? Das griechische Reich war ja riesengroß jetzt. Es hat das ganze Meder-Perser-Reich geschluckt, plus noch Erweiterung. Nun, Alexander hatte einen Sohn, aber der Sohn war viel zu jung zum Regieren. Und was wurde gemacht? Nun, Alexander hatte keinen direkten Nachfolger eingesetzt und gesagt, der soll nach mir regieren. Alexander sagte, der Stärkste unter euch soll das Reich weiterführen. Nun, so gab es einen Kampf zwischen seinen Generälen. Und Alexander hatte viele Generäle gehabt. Am Ende kristallisierten sich so 5 raus, von denen auch noch einer besiegt wurde. Dann waren es noch 4 und diese 4 teilten dann das Reich unter sich auf. Und wir kennen dieses Reich heute als das Reich der Diadochen. Also damals waren es die 4 Könige, die es aufgeteilt haben. Wir sehen es hier in dem Text in Daniel 7, Vers 6, da hat es doch geheißen, auch 4 Köpfe hatte dieses Tier und ihm wurde Herrschaft verliehen. Tatsächlich hatte es jetzt 4 Köpfe gehabt, denn diese 4 Köpfe waren diese 4 Generäle. Nämlich Kassander in Griechenland, Lysimachus in Lydien oder der heutigen Türkei, dann Ptolemäus, er regierte in Ägypten und Seleukos, er regierte damals in Persien und im Mederreich. Richtung Indien. Das waren vielleicht so die berühmten großen Diadochen, die wir vielleicht sogar noch aus dem Schulunterricht kennen. Das war immer diese Schwierigkeit, vielleicht ging Ihnen das auch so. Sie hießen ja Seleukos der Erste, Seleukos der Zweite, Seleukos der Dritte, Seleukos der Vierte. Das gleiche bei Ptolemäus. Ptolemäus der Erste, Ptolemäus der Zweite, Ptolemäus der Dritte und so weiter. Es war ganz schwer, diese Könige richtig einordnen zu können, wer wann wo regiert hat. Aber das ist diese Ära, diese berühmte Ära, in der Griechenland, das griechische Reich, 4 Köpfe hatte, also 4 Regenten hatte. Und die beiden berühmtesten waren bestimmt Ptolemäus und Seleukos, die auch am Ende die waren, die am längsten überlebt haben und die auch viel miteinander gekämpft haben. Interessanterweise war doch das Tier, das wir gesehen haben, dieses griechische Tier, also dieser Leopard, er hatte diese 4 Köpfe. Die Bibel ist da sehr genau. Es sind tatsächlich diese 4 Regenten aufgestanden, aber es wurde auch gezeigt, dass dieses Tier 4 Vogelflügel hatte. Nun, Vogelflügel hatten wir uns schon angesehen. Es hat was mit der Schnelligkeit zu tun. Und tatsächlich war kein Reich schneller aufgebaut als das griechische Weltreich unter Alexander dem Großen. Denn er war noch wesentlich schneller als selbst Babylon damals. Er hat in 9 Jahren die ganze damals bekannte Welt erobert. Nun, aber auch das griechische Reich existiert heute nicht mehr als solches. Das griechische Weltreich ist untergegangen. Wann eigentlich und warum? Die Bibel sagt ja, es kam noch ein Tier hervor und das ist ein besonderes Tier und das gucken wir uns einmal an. Daniel 7, Vers 7. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe, ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner. Nun, es kommt also noch ein Tier hervor. Und dieses Tier wird jetzt beschrieben als ein außerordentlich starkes, schreckliches Tier mit 10 Hörnern und eisernen Klauen und Zähnen. Nun, welches Tier kam da hervor? Was ist das für ein seltsames Tier? Nun, in der Bibel heißt es, in Daniel 7, Vers 19 wird es ausgelegt, und es heißt hier, hierauf wünschte ich sichere Auskunft über das vierte Tier, das sich von allen anderen unterschied, das so furchterregend war und eiserne Zähne und eherne Klauen hatte, das fraß und zermalmte und das Übrige mit seinen Füßen zertrat. Also auch Daniel wollte wissen, was ist das für ein seltsames Tier? Das sieht anders aus als die, die vorher da waren. Dieses Tier ist irgendwie besonders und er fragt den Engel, was ist es? Was hat es damit auf sich? Und der Engel antwortet jetzt, und hier in Vers 23 können wir es lesen. Er sprach, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Nun, welches Tier kam dann auf? Welches Reich entstand denn nach dem griechischen Reich? Welches Reich war das nächste Reich, das die Weltherrschaft übernehmen sollte? Es waren die Römer. Die Römer zogen damals, oder sie bauten sich auf, ein kleiner Staat um Rom rum, und sie wurden immer stärker und immer stärker. Sie waren besonders organisiert und, es war interessant, dieses Tier war dargestellt mit eisernen Klauen und Zähnen. Tatsächlich hatten die Römer etwas gemacht, was die Griechen nicht hatten. Wenn die griechischen Heere damals gezogen sind, dann sah man so einen roten Schimmer in der Sonne. Also ihre Panzer, ihre Rüstung waren aus Bronze gemacht. Die schimmerten rötlich. Die Römer nun, die verwendeten Eisen, um ihre Waffen und ihre Rüstung herzustellen. Also ein Material, das etwas härter war, etwas stabiler, aber auch viel, viel schwerer in der Verarbeitung. Und die Römer hatten nun eiserne Schwerter, eiserne Rüstung. Und tatsächlich durch diese neuen Errungenschaften in der Kriegstechnik haben sie es tatsächlich kurze Zeit darauf geschafft, nämlich im Jahr 168 vor Christus. Dort besiegten sie in einer Schlacht die griechischen Heere durch ihre eisernen Waffen. Nun, was war das Besondere nun an diesem Reich? Denn Daniel sagt ja, ich sah dieses Tier, es war außerordentlich stark, sehr schrecklich, es hatte eiserne Zähne und Klauen und es unterschied sich von allen anderen Tieren. Was war so anders an diesem Tier? Was war anders am Römischen Reich als an den Reichen zuvor? Nun, das Römische Reich war eine Republik. Also es gab dort einen Senat und innerhalb dieses Senats sozusagen wurde ein Cäsar oder ein Kaiser gewählt, der dem Senat mit vorstand. Und es war also eine andere Staatsform. Alle anderen, das waren so Monarchien. Und jetzt kommt so eine Republik auf. Und das kennen wir auch heute noch, selbst wenn sollten Sie mal in Rom sein heute. Schauen Sie sich mal die Gullideckel an. Auf diesen Gullideckeln werden Sie immer noch das Zeichen der alten römischen Republik finden. Dieses SPQR. Das bedeutet Senatus Populosque Romanus, also der Senat und das Volk von Rom. Nun, es heißt aber auch über dieses Tier, dass es nicht nur anders war als alle anderen, sondern dass es außerordentlich schrecklich auch war. Und das war es tatsächlich, wenn wir uns die Geschichte angucken. Die Römer haben damals unter anderem das Kolosseum gebaut, das wir heute in Rom noch sehen können, zumindest die Reste davon. Und dort veranstaltete man Spiele. Dieses Kolosseum war so modern und so gut eingerichtet, dass sogar Seeschlachten aufgeführt werden konnte. Also man konnte dieses Kolosseum mit Wasser fluten und konnte Schiffe gegeneinander kämpfen lassen. Es wurden also Schlachten nachgestellt. Es war zur Volksbelustigung gemacht, aber das Volk wollte immer mehr und größere und extravagantere Spiele haben. Und so ließ man irgendwann Tiere gegeneinander kämpfen. Später ließ man Menschen gegen Tiere kämpfen. Und als Höhepunkt am Ende ließ man sogar Menschen gegeneinander kämpfen. Und zum Ende des Römischen Reichs waren diese Kolosseen eigentlich nur dafür gedacht, um Hinrichtungen durchzuführen. Menschen wurden dort umgebracht zur Volksbelustigung. Es war wirklich ein schreckliches Reich. Viele Männer und Frauen wurden versklavt im Ausland, ihre Länder wurden erobert und sie sind als Sklaven nach Rom gekommen und wurden dort im Kolosseum umgebracht. Aber das war das große Reich, das dann aufkam, dieses Römische Reich. Und das Römische Reich hat sich etwas verschoben in seiner Geografie im Gegensatz zu dem Griechischen Reich. Denn alles zog weiter nach Westen. Also auch Spanien und Frankreich und auch der Rest von Nordafrika, der westliche Teil, wurden alle mit einbezogen in dieses Großreich Rom jetzt. Also Rom beherrschte damals den gesamten Mittelmeerraum. Aber das Römische Reich sollte auch nicht ewig Bestand haben. Zumindest das Römische Kaiserreich, so wie wir es kennen. Denn das ist 476 nach Christus untergegangen, als Odoaker damals Rom besiegte. Nun, wie ging es denn weiter unter diesem Römischen Reich? Denn Daniel sah diese vier Tiere hervorkommen. Die vier Tiere sind um. Die vier Tiere sind tatsächlich eingetreten. Wir können die Reiche erkennen. Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Aber wie ging es dann weiter? Wir lesen nochmal in Daniel 7, Vers 7. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner. Nun, was sind diese 10 Hörner? 10 Hörner werden hier beschrieben und das Gute ist an diesen 10 Hörnern, sie werden uns auch direkt ausgelegt im Buch Daniel. Wir gehen in Daniel 7, Vers 24 und lesen uns mal den ersten Teil dieses Verses durch. Und die 10 Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich 10 Könige aufstehen werden. Also 10 Könige kamen aus dem Römischen Reich hervor. Nun, wer waren diese 10 Könige? Wer kam da hervor? Wie ist Rom damals untergegangen? Nun, Rom ist untergegangen in der Völkerwanderung. Die Barbarenstämme haben sich bewegt und sind durchs Römische Reich gezogen. Welche Stämme waren das? Interessanterweise sind es die Stämme, aus denen das heutige Europa besteht. Vielleicht kennen wir unseren eigenen ganz gut, die Deutschen, das waren die Alemannen. Aber es gab noch andere und wir können sie uns hier auf dieser Karte einmal angucken, wer die 10 Stämme eigentlich waren. Waren zum Beispiel im Norden die heutigen Engländer, die Angelsachsen. Also es war ein Volk, die Sachsen zogen damals Richtung Dänemark, die Angeln schlossen sich ihnen an und sie gingen nach Großbritannien und bildeten das Volk der Angelsachsen. In Frankreich waren es die Franken, in der Schweiz waren es die Burgunder, in Portugal die Sueben, in Spanien die Westgoten, in Nordafrika die Vandalen, in Italien damals die Heruler, dann die Ostgoten im Norden davon, das heutige Österreich und Kroatien. Dann gab es die Lombarden. Die Lombarden waren noch etwas nördlicher als die Ostgoten und die Alemannen, das sind die Deutschen. Nun, interessanterweise hat sich da ein bisschen was verschoben. Diese Stämme gibt es noch immer, auch im heutigen Europa. Aber nur 7 davon, denn 3 Stämme fehlen. Heute, und das kennen wir vielleicht, dass in Italien wohnen die Nachkommen der Lombarden. Auch da gibt es heute noch diese Lombardei. Die Nachkommen der Lombarden sind da und 3 Stämme gibt es nicht mehr. Nämlich die Vandalen sind verschwunden, die Heruler und die Ostgoten. Die sind ausgerottet worden, diese Stämme. Alle anderen 7 gibt es noch. Nun, was ist mit diesen 3 Stämmen passiert? Mit den Vandalen, den Herulern und den Ostgoten? Wir lesen mal im Daniel 7, Vers 8. Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen denselben auf und 3 der vorherigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Ein anderes Horn stieg zwischen den Hörnern auf und riss 3 der vorherigen aus. So sollen diese 3 Hörner, diese 3 Stämme untergegangen sein. Also ein kleines Horn wird hier genannt, das hervorkam, als die 10 Hörner da waren. Also zur Zeit der Barbarenstämme oder der Völkerwanderung sozusagen in Europa, als die 10 Stämme bereits da waren. Jetzt kam ein neues kleines Horn auf, ein neues kleines Reich kam auf und das sorgte dafür, dass 3 Reiche ausgerottet wurden. Nun, was war das für eine Macht, die da aufkam? Wir lesen auch hierzu Daniel 7, Vers 24, den zweiten Teil. Und ein anderer wird nach ihnen aufkommen, der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird drei Könige erniedrigen. Also es kommt eine neue Macht auf, während Rom übernommen wurde von den 10 Stämmen. Die 10 Stämme regieren jetzt in Europa. Es kommt eine neue Macht auf und diese neue Macht ist verschieden von den Vorgängern und sie wird drei Könige erniedrigen. Welche Macht war das? Dazu lesen. Wir schauen uns einmal diese Karte hier an und sehen dann, was passiert ist. Also damals war es Odoaker, der Herula-König, der 476 nach Christus Rom besiegte. Das nehmen wir heute an als den Fall Roms. Dann, auf der anderen Seite, war es König Theoderich, der König der Ostgoten, und es war Hilderich, der letzte König der Vandalen. Diese drei, Odoaker, Theoderich und Hilderich, die haben den damaligen Papst, oder den Bischof von Rom, der sich zum Papst gemacht hat, nicht akzeptiert. Es waren 10 Stämme. 7 dieser Stämme haben damals gesagt, in dieser berühmten arianischen Frage, das diskutieren wir jetzt nicht, das war eine Frage innerhalb des Christentums über die Person und die Gottheit Jesu. Da haben sich diese 7 Stämme haben sich hinter den Papst gestellt. 3 Stämme haben das abgelehnt, die Meinung des Papstes, und haben sich hinter Arinius, den Bischof von Alexandria, gestellt. Nun, diese 3 haben damals die Herrschaft des Papstes nicht anerkannt. Der Papst wollte sich zum Obersten Europa machen, aber 3 der 10 Fürsten, 3 der 10 Stämme haben ihn nicht anerkannt. Nun, diese 3 Stämme, um eine lange Geschichte kurz zu machen, wurden kurze Zeit später ausgerottet unter der Mitwirkung von damals Papst Gelasius I. und dem römischen Kaiser Zeno, der zu der Zeit in Konstantinopel residierte, da er Rom verlassen musste, denn Rom wurde erobert von Odoaker, dem Herula-König. Nun hat der Papst zusammen mit dem Kaiser dafür gesorgt, dass 3 Stämme ausgerottet werden, die gegen ihn waren. Und es war eine furchtbare Zeit, was damals passiert ist. 3 europäische Stämme fielen und diese neue Macht, diese kleine Macht kam plötzlich auf. Eine Macht, die völlig anders war als alle anderen. Denn selbst diese 10 Hörner, es waren 10 einzelne Länder, 10 einzelne Könige, die aufkamen, die Europa besetzt hatten, die Europa waren, die Grundsteine von Europa. Jetzt kam ein neues, kleines Reich, auch so ein Horn, also auch so ein neuer Regent, der aufkam, aber völlig anders war. Nun, wer war es? Es war der Papst. Das Papsttum kam auf, baute einen eigenen kleinen Staat, eine Art Kirchenstaat, und plötzlich war der Papst, und zwar im Jahr 538 nach Christus, als alle Feinde besiegt waren, nämlich die Vandalen wurden besiegt, die Heruler wurden besiegt und die Ostgoten wurden besiegt, und im Jahre 538 nach Christus waren alle Stämme ausgerottet. Alle anderen Stämme haben den Papst anerkannt als den obersten religiösen Führer, und so begann die dunkle Papstherrschaft im Jahre 538. Dieses kleine Horn fing jetzt an zu regieren und es war ganz anders als die Vorgänger. Denn das Kuriose war, es hatte eigentlich keine Armee. Diese neue Weltmacht, diese religiös-politische Weltmacht, besaß keine Armee und trotzdem war sie in der Lage, Könige einzusetzen und Könige abzusetzen. Der Vatikan hatte keine, oder der Papst hatte keine Armee, aber er befehligte Armeen. Er konnte die Armeen der verschiedenen Könige in Europa befehligen. Er machte Könige zu Kaisern und er übte Macht aus über die Könige in ganz Europa. Er machte sich selbst zum König über die Könige. Und gerade wir als Deutschen haben das bitter erfahren damals, was es bedeutet, gegen die Macht des Papstes sich zu stellen. Denn es war damals Heinrich IV. Im Jahr 1077, der die Herrschaft des Papstes nicht anerkannte über die Deutschen. Er sagte, ich bin der Kaiser von Deutschland und ich regiere mein Volk. Und der Papst sagte, Moment, so ist es nicht, ich regiere eigentlich dein Volk, denn du unterstehst mir, ich habe die Autorität von Jesus, ich bin der Stellvertreter Gottes auf Erden, also musst du, Kaiser, mir unterstehen. Und damals Heinrich IV. Hat gesagt, es ist nicht gut, dass mein Volk so geknechtet wird, dass mein Volk unter die Rute des Katholizismus geführt wird, dass der Papst mein Volk auf grausame Art und Weise regiert. Er wollte sich dagegen auflehnen und hat es nicht anerkannt, diese Papstherrschaft. Daraufhin hat der Papst ihm eine Bulle geschickt und ihn exkommuniziert. Also Heinrich IV., unser deutscher Kaiser, wurde aus dem Schoß der katholischen Kirche entfernt. Daraufhin ist Heinrich IV. Hat den berühmten Gang nach Canossa gemacht. Er ging im Winter über die Alpen und stand dann barfuß vor dem Tor des Papstes in Canossa und bat um Einlass. Und 3 Tage musste er warten, bis ihm geöffnet wurde. Und dann durfte er seine Bitte vorbringen. Er sagte, er möchte zurück in den Schoß der katholischen Kirche, denn er möchte sein ewiges Leben nicht verlieren. Er wusste ja nicht, dass nicht der Papst das ewige Leben gibt, sondern dass es von Jesus Christus kommt. Und er wusste nicht, dass der Papst sich Christi Macht anmaßt, dass er sie gar nicht besitzt. Nun, und so bangte Heinrich IV. Um sein ewiges Leben. Und deshalb bat er, in den Schoß der katholischen Kirche zurückzukommen. Und der Papst ließ es zu. Er sagt, du darfst zurückkommen. Und weißt du was? Ich gebe dir sogar deine Krone zurück. Du darfst wieder in Deutschland regieren, aber unter meiner Herrschaft. Und so ist Heinrich IV. Zurück nach Deutschland gekommen und hat unter der Papstherrschaft weiter regiert. Das war der berühmte Gang nach Canossa 1077. In Daniel 7, Vers 21 heißt es, ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand. Jetzt wird hier gesagt in Daniel 7, 21, dass dieses kleine Horn, dieses Papsttum, anfing Krieg zu führen mit den Heiligen. Ja, die Heiligen, das sind die Christen, das ist Gottes Volk. Und sie sogar überwand. Ist es tatsächlich passiert? Hat der Papst oder das Papsttum sich tatsächlich gegen die Christen gewendet und angefangen, die Christen umzubringen? Ja, die geschichtlichen Zeugnisse haben wir, viele, viele davon. Es gab damals die große Zeit der Hexenverbrennung, die Ketzerverfolgung begann. Auch die Kreuzzüge wurden vom Papst autorisiert. Und es gab sogar ein Bibelverbot. Die Menschen durften die Bibel nicht in ihrer eigenen Sprache lesen. Also die Kirche hat die Bibel verboten. Und natürlich gab es immer noch viele Menschen, die wollten gerne die Bibel lesen, die wollten das Wort Gottes studieren und sie taten es oft heimlich und sie wurden dafür umgebracht. Jeder, der eine Bibel besaß oder der Abschriften einer Bibel besaß oder der das Wort verkündigt in der gegebenen Sprache, der die Bibel in dieser Sprache liest, der kam unter die Todesstrafe. Die Kirche verursachte das, denn es hieß, kein Laie kann die Bibel auslegen, dass dieses Amt hat nur der Papst und der darf sagen, was das meint, was in der Bibel steht. Und das haben die Menschen natürlich nicht akzeptiert und dafür wurden sie hingerichtet. Das ging ganz schlimm bis irgendwann die römische Inquisition gegründet wurde, so eine Art Glaubenspolizei. Also jeder, der sich gegen den Papst stellte oder sozusagen eine eigene Meinung hatte über Glaubensfragen, wurde als ein sogenannter Heretiker bezeichnet und über ihn kam dann die Glaubenspolizei. Das ist so etwas wie die SS oder wie die Stasi, nur im religiösen Sinne. Also es wurde also geschaut, wer ist papsttreu und wer ist gegen den Papst und hat vielleicht sogar eine eigene Meinung. Jeder, der gegen den Papst ist oder eine eigene Meinung hat oder also demnach ein Heretiker ist, der bekam es mit dieser römischen Inquisition zu tun. Grausame Gesetze gab es damals. Viele, viele Menschen wurden hingerichtet. Unter der Papstherrschaft, damals im finsteren Mittelalter, starben ungefähr 100 Millionen Menschen. Wir kennen heute noch viele Bilder und auch viele Schlösser und Burgen, Bischofssitze, wo im Keller diese Folterinstrumente sind. Sogenannte Folterkeller mit ganz perversen Maschinen, wie man Menschen möglichst lange quälen kann, bevor sie sterben. Das wurde damals wirklich in einer Art Perfektion hervorgebracht. Also das Töten von Menschen, das Hinrichten von Menschen wurde sehr, sehr pervers in dieser Zeit. Furchtbare Instrumente wurden entwickelt und das geschah in dem finsteren Mittelalter unter der furchtbaren Papstherrschaft. Was wissen wir noch über dieses kleine Horn? Nun, in der Bibel, in Daniel 7, Vers 25, lesen wir Folgendes. Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Freche Reden gegen den Höchsten führen? Also wird dieses kleine Horn, also wird das Papsttum tatsächlich es wagen, freche Reden gegen Gott zu führen? Nun, dafür haben wir viele Belege. Wenn wir die Geschichtsbücher durchgehen, immer und immer und immer wieder erkennen wir das und sogar heute können wir das erkennen. Ich will nur ein paar Beispiele geben. Einfach mal von verschiedenen Päpsten, verschiedenen Zeitaltern, was sie gesagt haben, warum sie freche Reden gegen den Höchsten geführt haben. Was haben sie gemacht? Sie wollten sich selbst zu Gott machen. Und wir erinnern uns, dass das tatsächlich damals auch die Sünde von Luzifer war. Er wollte sich selbst zu Gott machen. Er wollte auf den Thron Gottes. Die gleiche Sünde hat das Papsttum auch begangen. Und ich zeige einfach mal 4 Beispiele von verschiedenen Päpsten und verschiedenen Epochen, was sie selbst gesagt haben. Papst Johannes der 22. Der Papst allein sitzt in dem Stuhl des heiligen Petrus, nicht als ein Mann bloß, sondern als Mann und Gott. Papst Gregor der IX. Der Papst nimmt nicht die Stellung eines bloßen Menschen ein, sondern die des wahrhaftigen Gottes. Papst Innozenz der III. Der Papst nimmt die Stelle des wahrhaftigen Gottes auf dieser Welt ein. Papst Leo der XIII. Wir haben auf dieser Erde den Platz des allmächtigen Gottes inne. Und in der Tat, das kleine Horn wird freche Reden führen gegen den Höchsten. Sie machen sich selbst zu Gott. Die Päpste behaupten, sie sind der Stellvertreter Gottes auf Erden. Wir lesen Daniel 7, 25, den zweiten Teil. Es heißt hier, und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Ist das passiert? Hat das Papsttum wirklich danach getrachtet, die Zeiten und das Gesetz zu ändern? Nun, das Gesetz, die 10 Gebote, wurden sie geändert? Oder die Zeiten im Gesetz? Wir überlegen einmal, wenn wir den katholischen Katechismus lesen und da die 10 Gebote uns angucken, welche 10 Gebote sind da? Tatsächlich werden wir feststellen, dass ein Gebot verändert wurde und ein Gebot gestrichen wurde. Welches Gebot wurde gestrichen? Naja, dieses hier, 2. Mose 20, 4 und 5. Das zweite Gebot gibt es nicht mehr im Katechismus. Dort heißt es, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Sie sollen sich kein Bildnis machen oder ein Gleichnis und dieses anbeten. Nun, in der katholischen Kirche wurde sowas ganz viel gemacht. Es wurden Bildnisse von Heiligen erstellt und zu diesen wurde gebetet. Diese wurden sozusagen als Mittler verwendet, als Mittler zwischen Jesus und den Menschen. Aber die Bibel sagt, wir sollen uns direkt an Jesus wenden. Wir sollen uns kein Bildnis machen, weder von dem im Himmel, noch von dem auf Erden, noch von dem, was unter der Erde ist, und die schon gar nicht anbeten. Und deswegen wurde dieses Gebot gestrichen. Hieße aber, jetzt gibt es ja nur noch 9 Gebote in der katholischen Kirche, aber stimmt das? Auch sie haben 10 Gebote. Wie kommt's? Nun, das 10. Gebot wurde in 2 geteilt. Das heißt, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Frau, Knecht, Magd, Vieh und alles, was sein ist. Dieses Gebot wurde jetzt in 2 Gebote geteilt, damit es wieder 10 werden. Und so heißt das eine, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. Und das 10., du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, das ist eine Lücke, Knecht, Magd, Vieh und alles, was sein ist. Also die Frau wurde rausgenommen, es wurde ein einzelnes Gebot gemacht, damit es wieder 10 sind. Also ein Gebot wurde tatsächlich abgeschafft im Katholizismus, aber es wurde noch ein anderes angegriffen. Und wenn wir uns das 4. Gebot anschauen, im 4. Gebot ist ja dieses berühmte Sabbatgebot. Da heißt es, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du kein Werk tun. Und dieser Tag, wurde dieser Tag verändert, wurden die Zeiten wirklich abgeschafft oder verändert von dem kleinen Horn, von dem Papsttum? In der Tat. Der Sabbat ist der Samstag, der 7. Tag. Und dieser wurde nun verändert auf den heiligen Tag der Sonne oder den ehrwürdigen Tag der Sonne, den 1. Tag der Woche. Der Sabbat wurde aufgegeben zugunsten des heidnischen, ehrwürdigen Tages der Sonne. Und der wurde abgeschafft schon vor langer, langer Zeit, 538 nach Christus, als der Papst Staatsmacht bekam. 538 war das erste Gebot, das er damals im Konzil zu Orléans gab, war den Sabbat abzuschaffen und den Sonntag einzusetzen. Nun, heute, die meisten christlichen Kirchen, auch die meisten wirklich treuen und gläubigen Geschwister in der ganzen Welt, halten den Sonntag heilig. Nicht, weil der Sonntag in der Bibel verordnet ist, sondern weil sie es so kennengelernt haben, aus der Tradition heraus, und diesen Tag heute nach bestem Wissen und Gewissen halten. Aber Gottes Ruhetag eigentlich ist immer noch der Sabbat, denn der Sabbat wurde um des Menschen willen gemacht. Aber dies wurde verändert von dem kleinen Horn. Also es wird Gesetze ändern oder Gesetze abschaffen, Gebote abschaffen und Zeiten ändern. Das wurde gemacht. Wir lesen Daniel 7, Vers 25. Dritten Teil. Und sie, also die Heiligen, werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Hier finden wir was ganz Interessantes, denn hier heißt es, dass das Volk Gottes, die Christen, in seine Hand gegeben werden. Also er wird sie überwinden. Und für wie lange? Für eine Zeit, für zwei Zeiten und für eine halbe Zeit. Tja, was ist das für eine komische Angabe? Eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit, das sind dreieinhalb Zeiten. Dreieinhalb Zeiten. Hier können wir einen großen Mathematiker fragen, vielleicht den größten Naturwissenschaftler, den wir kennen, nämlich diesen Herrn hier. Das war Sir Isaac Newton. Und Sir Isaac Newton, der hat sich damals mit diesem Vers beschäftigt und der hat diesen Vers aufgelöst durch einen anderen, denn hat er zwei Texte gefunden, einmal in den Büchern des Mose und einmal in Hesekiel 4, Vers 6. Und hier heißt es, je einen Tag will ich dir für ein Jahr auferlegen. Und hier wurde gerade eben gesprochen von dreieinhalb Zeiten. Dreieinhalb Zeiten in der Bibel entsprechen diesen dreieinhalb Jahren. Und Sir Isaac Newton sagt, nach Hesekiel 4, 6 muss immer ein Tag für ein Jahr stehen. Wenn hier dreieinhalb Jahre geschrieben werden, so finden wir es manchmal in der Bibel, diese dreieinhalb Zeiten oder dreieinhalb Jahre. Manchmal finden wir 42 Monate, was genau die gleiche Spanne bezeichnet. Und manchmal finden wir 1260 Tage. Das meint auch dreieinhalb Jahre. Das liegt daran, dass das Jahr bei den Israeliten 360 Tage hatte. 360 Tage mal dreieinhalb sind 1260 Tage. Nun, Sir Isaac Newton hat nun gesagt, wenn in der Prophetie ein Tag erwähnt wird, dann meint ein Tag ein Jahr. Nun, da diese Zeitspanne, dieser dreieinhalb Jahre, also 1260 Tagen entspricht, müssen es also 1260 Jahre darstellen. Ist es so, dass die Papstherrschaft 1260 Jahre lang ging? Also hat er tatsächlich über ein Jahrtausend hinweg regiert? Nun, wenn wir uns die Geschichte angucken, wir können heute einfach ins Geschichtsbuch gucken, von wann bis wann war denn die große Papstherrschaft? Also Staatsmacht bekam er im Jahre 538. Aber wann endete denn seine Herrschaft? Interessanterweise nach 1260 Jahren. Denn im Jahre 1798 endete die Herrschaft des Papstes. Wie endete denn die Herrschaft damals 1798? Also 538 bekam er die Staatsmacht, interessanterweise damals von Chlodwig, dem Frankenkönig, also den Franzosen. Und im Jahre 1798 wurde ihm die Macht wieder genommen. Von wem? Damals unter Napoleon Bonaparte. Es war die Herrschaft Napoleons. Als Napoleon über Europa herrschte, dort ging auch damals sein Abgesandter, der General Berthier, ging damals in den Vatikan zum Geburtstag von Papst Pius VI. Und hat Papst Pius VI. Abgesetzt, den Vatikan aufgelöst und den Papst in Gefangenschaft geschickt ins Exil. Und damit endete die große Papstherrschaft im Jahre 1798. Die Christen waren nun frei, mussten sich nicht mehr unter dem Thron des Papstes beugen. Und schon vorher hat der Papst sehr viel an Macht verloren zur Zeit der Reformation, aber er war immer noch da und er tyrannisierte immer noch viele Länder. Aber 1798 war das vorbei, als der Vatikan aufgelöst und der Papst abgesetzt wurde. Dennoch, wenn wir uns heute, unsere heutige Zeit angucken und dort uns Rom anschauen, finden wir den Vatikanstaat wieder. Er wurde 1929 eingesetzt und seitdem gibt es den Papst wieder in seinem eigenen Staat, also in seinem Vatikanstaat in Rom. Nun, eingesetzt wurde der nächste Papst schon viel früher, denn nach Papst Pius VI. Folgte Papst Pius VII. Schon dreieinhalb Jahre später. Damals die Österreicher haben dafür gesorgt, dass er eingesetzt wurde, aber das Papsttum ist also wieder da. Es hat nur diese Staatsmacht nicht mehr. Also die Staatsmacht, die es vorher einmal hatte. Er hat einen eigenen Staat, aber er herrscht momentan nicht, zumindest nicht öffentlich, über Europa. Aber der Vatikanstaat ist wieder da. Damit wollen wir uns aber später beschäftigen, in einem anderen Vortrag. Was passiert noch mit dem Vatikan? Was passiert noch mit dem Papst? Denn er ist ja wieder aufgetaucht. Eigentlich wurde dieses Horn ja besiegt, aber da ist es wieder. Nun, wir lesen nochmal in Daniel 7, Vers 26. Hier heißt es, aber das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft wegnehmen, um sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. Also das Buch Daniel sagt hier schon, ein Gericht wird sich setzen und ihm, also dem Papst, wird dann die Herrschaft endgültig weggenommen. Denn noch ist da irgendwie so eine Art Herrschaft. Er ist momentan nicht der Weltherrscher, so wie er es im Mittelalter war, aber er ist noch da. Aber endgültig wird er seine Herrschaft verlieren. Und dann, an wen geht dann die Herrschaft dann? Wer übernimmt dann die Herrschaft, wenn der Papst die Weltherrschaft dann einmal verlieren wird? Wer wird sie übernehmen? Das lesen wir hier in Daniel 7, Vers 27. Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Und dann heißt es in Daniel 7, Vers 28, dies ist der Schluss der Rede. Mich, Daniel, erschreckten meine Gedanken sehr und mein Gesicht verfärbte sich, aber die Sache behielt ich in meinem Herzen. Also das Reich wird Christus gegeben und sein Heiligen. Was wir jetzt gerade gesehen haben, ist sozusagen eine Geschichte von dem alten Babylon, also 600 vor Christus, durch all die Jahrhunderte durch, bis zu unserer heutigen Zeit und sogar ein kleines Stück in die Zukunft. Denn das Reich wird eines Tages den Heiligen, also den Christen, gegeben werden, dem Volk Gottes, und Christus wird herrschen. Nun, wie das aber das Ende aussieht, das gucken wir uns in einem anderen Vortrag an. Heute haben wir nur einen ganz groben Überblick gehabt über das, was alles so passiert. Haben die verschiedenen Reiche gesehen und haben das Aufkommen des Papsttums gesehen. Nun, dieses Papsttum, das hat noch viele, viele böse Sachen gemacht. Die gucken wir uns aber mal später an. Aber diese Warnung, die wir im Buch Daniel gesehen haben, weswegen sich Daniel sein Gesicht verfärbte und ihm war sehr unwohl. Woran lag denn das? Warum war er so erschrocken? Weil er hat etwas gesehen. Die Reiche hat er gesehen, aber dann kam ein anderes Reich auf. Ein Reich, das anders war. Ein religiös-politisches Reich. Jemand hat behauptet, zum Volke Gottes zu gehören, den Volk Abrahams anzubeten, hat aber das Volk Gottes umgebracht. Natürlich hatte Daniel Angst und natürlich erschrak er und natürlich war ihm unwohl dabei, als er das gesehen hat. Aber diese Warnung, die wir hier sehen im Buch Daniel, diese Warnung sollte auch für uns gegeben sein. Nur heute haben sie viele vergessen. Aber sollten Sie einmal in Nürnberg sein, dann schauen Sie sich mal das alte Rathaus an. Auf dem alten Rathaus, das wurde gebaut kurz nach der Zeit der Reformation. Also es war 1617, als das Rathaus gebaut wurde und vor allem diese Skulpturen da drauf. Diese Skulpturen auf dem Rathaus sind ganz interessant. Nun, in der Mitte sehen wir so das Wappen, das ist das Staatswappen, aber links und rechts über den Portalen finden wir diese Bilder. Ich zeige sie mal kurz. Hier sehen wir oben links hier im Bild den Löwen mit den Adlerflügeln. Und daneben haben die Reformatoren gezeigt, wer es sein soll. Und sie zeigen den König Nebukadnezar, das babylonische Reich. Unten links im Bild sehen wir hier den Bären mit drei Rippen im Maul. Und die Reformatoren haben es abgebildet und haben daneben Darius, den Großkönig der Meder und Perser, gezeigt. Dann oben rechts im Bild, hier sehen wir den Leoparden oder den Panther mit den vier Köpfen und den vier Vogelflügeln. Als die Reformatoren den gemacht haben, haben sie daneben gleich gezeigt, wer es ist und wen er darstellt. Es war das griechische Reich unter Alexander dem Großen. Und später ging es an die vier Diadochen über, deswegen die vier Häupter. Und dann unten rechts im Bild, hier sehen wir das vierte Tier, das abgebildet ist. Und das vierte Tier haben wir identifiziert als das Römische Reich. Und auch hier nebenbei wurde der Cäsar gezeichnet, also der römische Imperator. Und dann sehen wir hier oben auf diesem Tier in besonderer Weise diese 10 Hörner abgebildet, also die Stämme, aus denen Europa entstanden ist. Und dort in der Mitte dieses besondere Horn, das hier auch gekennzeichnet ist auf dem Bild, ihr könnt es hier sehen, dort dieses kleine Horn, das hervorkommt, das drei Hörner ausgerissen hat und später nach dem biblischen Bericht das Papsttum darstellte. Nun, damals haben die Reformatoren diese Sachen in Stein gemeißelt und dort dargestellt, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Damit die Menschen nicht vergessen, dass das Papsttum damals die Strafe und sozusagen die Geißel über das Volk Gottes gebracht hat. Und die Reformatoren warnten davor, Vorsicht, da ist ein Wolf in Schafskleidern. Dass das nicht vergessen wird, deswegen haben sie die große Geschichte dort angemacht, am Nürnberger Rathaus. Aber heute wissen es kaum noch welche. Wenn wir die Menschen fragen in Nürnberg, wissen sie, was da oben dargestellt ist? Müssen die meisten ablehnen. Nur wenige Christen heute wissen es noch, dass da oben die Geschichte aus Daniel 7 dargestellt ist, die uns davor warnt, vor dem, der da kommt, als ein Wolf im Schafsgewand. Nun, interessanterweise hat Gott schon damals die ganze Weltgeschichte offenbart, den Menschen gezeigt, was alles kommen soll, damit wir nicht Angst haben müssen in der Zukunft. Und Daniel sagt hier, ich zitiere hier mal aus Daniel 2, Vers 20 bis 22, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist. Und bei ihm wohnt das Licht. Und Daniel sagt hier, gepriesen sei der Herr, denn er ist derjenige, der Könige ein- und absetzt. Er ist derjenige, der die Weltgeschichte schon kennt. Gott macht, was er will auf dieser Welt. Er setzt den König ein, den er möchte, und er setzt den König ab, den er möchte. Er kennt die Weltgeschichte schon von Anfang an. Er weiß, was noch kommen wird. Er kennt sogar die Zukunft. Und deswegen preist Daniel den Herrn. Es heißt dann hier in Amos 3, Vers 7, nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Warum macht Gott das? Warum offenbart er seine Geheimnisse den Propheten, damit wir es wissen? Warum? Warum möchte Gott, dass wir wissen, dass er die Zukunft kennt? Naja, Christus hat gesagt in Johannes 13, Vers 19, jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Nun, Gott weiß natürlich, dass wir herausfinden müssen, ist die Bibel Gottes Wort oder nicht? Können wir der Bibel wirklich vertrauen? Und Gott macht es auf die Art und Weise, indem er uns sagt, was in Zukunft passieren wird, damit, wenn die Dinge dann eintreffen, wir wissen können, ah ja, das ist von Gott. Und so wissen wir, er ist es, der mit uns sprechen möchte durch seine Bibel. Und Christus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Christus erkennt die Geschichte. Er weiß, was in Zukunft kommt. Und er kennt nicht nur die ganze Weltgeschichte, er kennt auch deine persönliche Lebensgeschichte. Und er möchte auch dein Licht sein. Er möchte auch dich durch dein Leben führen. Er weiß, welche Wege du noch zu gehen hast. Er weiß, durch welche Türen du noch durch musst. Und er weiß, was deine Zukunft bringt. Und er möchte vor dir hergehen. Er ist das Licht der Welt, auch in deinem Leben. Und es heißt hier in Johannes 1, 5 und 12, und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also jeder Mensch, der Christus in seinem Leben annimmt und Christus zu seinem persönlichen Licht macht, dem möchte Christus die Zukunft zeigen und mit ihm in die Zukunft gehen. Den möchte er beschützen und bewahren und er sagt, dass jeder, der ihn annimmt, ein Kind Gottes wird. Und im Psalm 32, Vers 8, dort heißt es, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Gott möchte gerne dir deine Zukunft zeigen. Gott, der sogar die ganze Weltgeschichte kennt, für ihn ist ein leichtes zu wissen, wie dein Leben aussieht, welche Wege du noch zu gehen hast und was noch vor dir liegt. Und er möchte dich unterweisen und er möchte dir den Weg zeigen, auf dem du gehen sollst. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gott möchte uns so gerne in unserem Leben helfen, unsere Wege zu gehen. Denn alle seine Gedanken über uns sind gut, sind gute Gedanken. Er möchte uns helfen, er möchte uns segnen, er möchte uns Frieden geben. Was wir tun können, ist Christus in unser persönliches Leben einzuladen. Bitte, Herr Jesus, sei du an meiner Seite, solange wie mein Leben dauert, damit ich sicher bin in deiner Hand, damit ich geborgen bin in dir und damit mein Leben mit dir verbunden ist. Und ich finde es schön, dass Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, der die Weltgeschichte genau kennt, sogar sich um uns kleine Menschen kümmert, um jeden persönlich, weil er uns liebt von ganzem Herzen. Er möchte in unser Leben kommen und er möchte uns unsere Wege zeigen. Und ich glaube, wir können aufgrund der Prophetie, die wir heute studiert haben, können wir sagen, das Wort Gottes, die Bibel, muss von Gott geschrieben sein. Denn wer sonst kann die Zukunft so genau vorhersagen? Wer weiß, was passieren wird in 10 Jahren, in 100 Jahren, in 1000 Jahren? Gott hat in seiner Bibel über Jahrtausende hin Prophezeiung gegeben, die Zukunft offenbart. Und ich glaube, wenn das richtig ist, was wir gerade studiert haben in der Bibel, wenn wir sagen können, das ist wahr, das kann nicht von Menschen geschrieben sein, das muss Gottes Wort sein, dass wir dann auch annehmen können, dass der Rest in der Bibel Gottes Wort ist, mit all seinen wundervollen Verheißungen und mit all seinen wundervollen Segnungen. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du diese Segnung und Verheißung auch für dein Leben annimmst. Und wenn es dein Wille ist, dann lass uns zusammen beten und Gott einladen, in unser Leben zu kommen. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar dafür, dass wir gemeinsam dein Wort studieren durften und dass wir sehen können, dass du der Herr der Geschichte bist. Du kennst die Vergangenheit und du kennst die Zukunft und du kennst auch unser persönliches Leben. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du in unser Leben kommst. Wir möchten dich annehmen als unseren Gott und König und möchten dich bitten, dass du uns zu deinen Kindern machst. Bitte, Herr, hilf uns in unserem Leben, den rechten Weg zu finden. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir auf rechter Straße bleiben, damit wir eines Tages in dein ewiges Reich einziehen, wenn du die Herrschaft übernimmst. Und Herr, wir freuen uns darauf, dich von Angesicht zu sehen eines Tages. Danke, dass du heute schon unser Leben in der Hand hast und dass du uns heute schon unter deinen Segen stellst. Im Namen Jesu. Amen. Vielen Dank, dass wir gemeinsam studieren durften. Vielen Dank, dass wir gemeinsam Vergangenheit und ein ganz kleines bisschen Zukunft entdecken konnten. Auch in unseren nächsten Vorträgen soll es darum gehen, ein bisschen was Neues auch aus der heutigen Zeit und auch aus der Zukunft zu sehen, zu erahnen, zu wissen, was da kommt. Und auch da eine herzliche Einladung dazu, dass wir da gemeinsam studieren. Es gibt noch vieles zu erforschen in der Bibel und viele Dinge, die so wichtig sind für unser Leben. Würde mich freuen, wenn wir da zusammen weiter studieren können. Gottes Segen.